Ich glaube daran, dass wenn ein Mensch einmal einen Gedanken gedacht hat, bist du nachher nicht mehr derselbe Mensch. Und ich bin auch überzeugt davon, dass uns KI damit so weiterhelfen kann, diesen Scope wirklich zu öffnen, Zukunftsvisionen und Bilder zu generieren, die wir alleine gar nicht so hinbekommen. Und es ist völlig egal, wie unrealistisch das heute ist. Wir gestalten ja die Zukunft. Die Zukunft passiert uns ja nicht.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Mein Name ist Maike Schäbitz und ich präsentiere dir heute ein Gespräch mit Susanne Maria Zaninelli und Martin Permatier. Susanne ist ausgebildete Kulturanthropologin, Philosophin und Psychologin und tauscht sich in diesem Gespräch mit Martin darüber aus, wie sich die Haltungen in der Entwicklungsgeschichte unserer westlichen Kultur spiegeln. Sie setzen sich mit den Ursprüngen des Ichs und dessen Beziehung zum Wir auseinander, der Rolle der Sprache sowie der kooperativen Natur früherer Menschen. Sie analysieren patriarchale Strukturen, den Wandel durch die Agrarentwicklung, den Einfluss der Aufklärung sowie die Herausforderungen der Digitalisierung. Den Abschluss der Folge habe zumindest ich als etwas ganz Besonderes und ja fast schon Episches empfunden. Und das mag jetzt noch etwas mehr erstaunen, denn es sind zwei KI-generierte Texte, von denen ich an dieser Stelle nur schon mal die Titel verraten möchte. Einmal Resonanzzivilisation, in Erinnerung an das Getrenntsein, in Hingabe an das Verbundensein und der Schwur der Verbundene. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Susanne Maria Zaninelli zu begrüßen. Hallo Susanne.
Hallo Martin.
Wir wollen heute über die Entwicklung der westlichen Kultur sprechen. Und da habe ich dich als Gast, du bist als Kulturanthropologin, Philosophin und Psychologin, also prädestiniert für dieses Thema. Oh, das ist immer ein riesiges Thema, also diese Entwicklung des Ichs in der Entwicklung der Wirs zu beobachten, weil natürlich alles immer so ein bisschen in der Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit passiert. Und trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass in unseren Ausbildungen und Seminaren das immer nochmal so erhellend sein kann, auf Geschichte zu schauen im Sinne auch von psychologischer Entwicklung. Ja, und alles hat ja angefangen, das wissen wir, am Anfang war das Wort und die Unterscheidung zwischen Leib und Körper, ne? Also, Eva, du bist ja nackt, Mensch Adam, du ja auch, ne? Und in der Haltungserweiterung würde man sagen, ja, das ist die körperlich verschmelzende Haltung, also wo wir noch so wie Zweijährige sind, noch uns nicht abgrenzen können, noch keinen richtigen Ich-Begriff haben, rudimentär Wörter benutzen können, aber dann erst mit dem, was man dann selbstorientiert impulsiv nennt, kommt es zu einer sprachlichen Ich-Bildung. Wie es im Kleinen ist, war es auch im Großen. Das heißt, es gab irgendwann mal Homos, Menschen, die nur wenig reden konnten, also schon Wörter hatten und auch Werkzeuge, und vielleicht eine beginnende Kultur. Und irgendwann, so vor 100.000 Jahren, wurde die Sache ja komplexer. Also man sagt, da fing die komplexe Sprache an und da fing auch so komplexere Kulturbildung an. Wie siehst du denn als Kulturanthropologin so die beginnende Kultur? Manche sagen ja, die Kultur fängt da an, wo wir geheilte Knochen gefunden haben von Menschen, weil man dann weiß, aha, da hat sich einer ein Bein gebrochen und die anderen haben für ihn gesorgt.
Das ist einfach ein wunderschönes Beispiel dafür, dass der Mensch sich vor allem dadurch vom Tier unterscheidet, dass er ein kooperatives Wesen ist. Der Mensch kann in der Kooperationsfähigkeit Unendliches schaffen. Wir können Brücken und Häuser bauen in der Kooperation, wie das kein Tier jemals zusammenbringen könnte. Es hat angefangen in der Zeit, wo wir Menschen ein Bewusstsein, wie du das Beispiel am Anfang gebracht hast, für unseren Körper zu haben. Der Leib ist etwas, was uns gegeben wurde, da hat man kein Bewusstsein darüber, der ist einfach da. Während das Körperverständnis, sich dessen gewahr zu werden, ja schon Bewusstsein voraussetzt. Und der nächste Schritt war dann, füreinander in der Kooperationsfähigkeit auch zu sorgen. Und vor ungefähr 70.000 Jahren, vermutet man, hat auch die Menschheit angefangen, abstrakt denken zu können. Im Sinne von, man hat abstrakte Begriffe wie Gott gebraucht und Mythen erfunden, Geschichten erfunden, um das Übersinnliche, das sie erfahren haben, in Worte zu fassen.
Ja, spannend, ja, weil es gibt ja einmal unsere Existenz als Leib, als empfindendes Wesen, dann unsere Existenz in Sprache und in Vorstellung und in Mythen und Geschichten. Und die sind ja auch Kulturtreiber.
Absolut. Und das ist auch wieder etwas, in dem Moment, wo wir angefangen haben, uns Mythen zu erzählen, haben wir die Fähigkeit entwickelt, viele Menschen zusammenzubringen über die Geschichten. Dadurch konnten sich überhaupt erst so etwas auch wie später dann Königreiche bilden. Weil durch was hättest du die Menschen denn zusammenhalten können? Nur letztendlich über Geschichten, hinter denen ein Glaube gestanden ist, egal welchen Couleurs.
Und in diesen frühen Komplexitäten, ja, ist ja die Welt noch nicht so erkannt. Und sie wirkt eben noch voll mit, du sagst, Götterwesen und alles, was draußen ist, ist beseelt. Also es ist ja auch dann eine Zeit des Animismus, ja. Und die Gemeinschaften waren ja eher noch klein, also 150, 200 Leute, so Horden, sagt man, bis es dann später zu größeren kam. Und die Bedürfnisse waren ja noch sehr darauf bezogen, Sicherheit zu finden in der Gruppe. Das war wahrscheinlich auch so das kulturelle Ziel damals. Finde Sicherheit in der Gruppe und ordne dich dem Stärkeren unter, weil
Absolut.
Der schützt dich. Ne?
Genau, weil da ging es ja ums Essentielle, es ging ja ums Überleben.
Mhm.
Und dadurch, der Preis für die Unterordnung war zwar, ja, dass ich jetzt nicht machen konnte, was ich wollte, und zugleich war ja die Belohnung dessen, ich habe die Sicherheit gehabt, zu überleben. Und das war nur im Kollektiv möglich. Und es war wichtig, dass der Stärkste, der Patriarch war oder in der Machthierarchie am höchsten gestanden ist, weil das den Mitgliedern einer solchen Gemeinschaft das Gefühl vermittelt hat, in guten Händen zu sein. Und dem wurde natürlich dann auch alles zugetraut, beziehungsweise auch die Macht gegeben.
Ja, interessant ist ja auch, wie stark dieses Machtdenken auch noch mit sowas wie Blutlinien verbunden ist, ne? Dass dann der um den Clan ging, ob jemand von dem eigenen Blut ist oder nicht, ne? Das ist entscheidend und das findet sich ja heute auch noch in gewissen Denkformen, ne? Oder auch in dieser Idee, eine Blutlinie auszurotten, ja. Also sehr stark auch noch an den Körper gebunden und auch der Machterhalt ging dann halt sozusagen in Blutlinien weiter.
Und meistens wurden ja in den Vorstellungen damals diese ja, patriarchalen Herrscher von höheren Mächten eingesetzt. Die mussten auch in guten Verbindungen zu denen stehen, einen guten Draht dazu haben. Das war eine Verbindung, die da gezogen wurde. Und das Übersinnliche oder das Göttliche, das man in denen auch so gesehen hat. Und zugleich diese Blutlinie, das Genetische, war ja auch ganz, ganz wichtig, weil man ja davon ausgegangen ist, von diesen patriarchalen Machtherrschern, wenn sie gut mit dem Übersinnlichen verbunden sind, überträgt sich das ja auch genetisch auf die Nachfolger, auf die Söhne dann natürlich.
Ja, sie waren halt dann oft auch Halbgötter oder später diese Idee auch, dass ein Mensch eben dann gottgleich ist, also ein Gott. Position kriegt, was sich ja dann später in der Kulturentwicklung verändert hat. Also heute gibt es auch noch Menschen, die glauben, sie sind Götter und haben super Kräfte. Und wenn man sich so die Marvel-Helden oder so in verschiedenen Serien anguckt, da denkt man, ja genau, dieses magische Denken von Superkräften, von auserwählt sein, von der Einzelne kann Weltretter sein und der starke Mann wird schon richten. Das ist ja alles dieses Denken, was eher noch aus dieser frühen Haltung kommt, wo auch das Erkennen eben sehr stark aus der direkten Beobachtung gefunden wird. Ja, und ich fand es mal interessant, Ken Wilber hat gesagt, diese ganze Fixierung auf Blut und Blutopfer und so weiter, kam daher, dass man erkannt hat, dass Blut und Schwangerschaft zusammenhängt. Taucht Blut auf, kann eine Frau gebären, ist es nicht da, dann kriegt sie ein Kind vielleicht dann irgendwann. Ja. Und das in der direkten Beobachtung ausgesetzt, hat dann zu den absurdesten Schlüssen geführt, die aber in dieser Haltung, in dieser niederen Komplexität recht logisch erklangen. Ja,
ja, und in dieser Phase wurde ja auch das Heldentum so wichtig, weil so ein Anführer ja auch den Clan beschützen musste. Der musste ja kräftig und stark sein. Und wenn es zu kriegerischer Auseinandersetzung kam, musste der natürlich ja gewinnen. Also das Heldentum war in dieser existenziellen Zeit wahnsinnig wichtig, wo man auch erobert hat, wo man erobert werden konnte. Und deswegen waren natürlich logischerweise, die Frauen waren ja wirklich zum Kinderbekommen da und die Männer, die mussten dann auch immer Krieger sein. Und das ist dann natürlich schon eine ziemliche Herausforderung gewesen, auch in Bezug auf das Mann-Frau-Bild, was da ja sehr krass gezeichnet wurde.
Es gibt ja den einen, wie heißt er noch, Fockler, der die Heldenreise geschrieben hat und auch sehr großen Einfluss hatte auf die Drehbücher in Hollywood, der sagte, die alten Geschichten sind alle ähnlich aufgebaut. Junger Mann, ja, ist ganz normal und eines Tages kriegt er gesagt, du hast eine Riesenaufgabe, du bist von Gott auserwählt und musst die Welt retten. Dann wird er mit verschiedenen Mentoren konfrontiert, muss Prüfungen bestehen, bis er dann zum Endkampf kommt, die Prinzessin oder den Schatz oder was rettet und wieder nach Hause geht. Ja. Und diese Geschichte von Gott auserwählt oder sogar vom Gott Gezeugten, der die Menschheit rettet, findet sich ja in ganz, ganz vielen Hollywood-Filmen wieder, aber durchaus auch in religiösen Kontexten.
Ja, also diese Zeit ist ganz stark von Überleben und Siegen geprägt. Und dazu braucht es natürlich starker Männer.
Und das war wahrscheinlich für zehntausende Jahre so das Gängige in unterschiedlichster Form. Wir sagen das natürlich, weil ich denke, so mancher Hörer wird denken, ja, aber bei denen was anders, bei denen was anders. Innerhalb einer Haltung können natürlich mannigfaltigste Kulturen entstehen, die auch hochgradig sensible Systeme haben oder naturbewusste Systeme haben oder Erkennungswege haben, die uns mittlerweile ganz verborgen sind, ja, weil sie da viel mehr in Kontakt waren. Und weil uns natürlich auch diese zunehmende Abstraktion von Weltbegegnung in Sprache auch davon entfernt hat.
Ja, und es mag auch matriarchale Kulturen gegeben haben. Wir wissen leider relativ wenig darüber. Es gibt natürlich auch Bücher darüber und die Geschichte wurde selbstverständlich auch von einer sehr männlichen Sicht geschrieben. Und zugleich, ich gehe davon aus, dass es die auch gegeben hat und zugleich war es nicht, so wie es ausschaut, das vorherrschende Prinzip.
Und was uns ja interessiert im Zusammenhang mit den Haltungen ist ja gar nicht so, ob wir jetzt alle Details finden. Wir wollen da so ein paar anregende Bilder geben, sondern, und jetzt wird's ja spannend, mit der Agrarentwicklung, also mit dem Ackerbau, der Sesshaftwerdung vom Jäger zum Sammler, entstand auch eine andere Art, sich zu organisieren, eine arbeitsteiligere Art, sich zu organisieren. Es bilden sich Kasten, Ränge, Hierarchien, Feudalsysteme. Und damit auch ein Rollenbewusstsein. Während vorher ja, oder das kennt man auch von Stammeswesen, jeder alles kann oder es nicht so eine hochgradige Spezialisierung gibt, oder gab es natürlich dann in der Agrarkultur plötzlich Leute, die freigestellt waren von körperlicher Arbeit und was anders tun konnten. Ja. Und damit veränderte sich auch das Bewusstsein vom reinen Ich muss überleben zu Wer bin ich denn in diesem Wir?
Ja, und das Schöne daran war, für die, die in der Elite oben waren, die wurden ja wirklich von den Unteren versorgt, in diesen Feudalstrukturen, weil die Unfreien haben wirklich die Eliten versorgt. Und die waren so frei und da konnte sich natürlich Kunst und Philosophie, auch Religion und alles, was dazugehört, sehr, sehr frei entwickeln.
Und das Spannende ist auch, dass in vielen Kulturen, auch nicht in allen, aber in vielen Kulturen, die dann in diese Erweiterung gegangen sind, plötzlich auch die Ideen eines göttlichen Prinzips entwickelt wurden, das über allen steht. Also kein Mensch konnte mehr irgendein Gott, eine Göttin sein, sondern es war etwas, das da drüber stand, dem sich auch die Herrschenden auf eine bestimmte Art und Weise zu fügen hatten. Und da gab es natürlich Übergangskultur, wo das mal so war. Aber so langfristig war das eine dominantere Denkweise, zu sagen, hier gibt's unser Wir als Menschen und dann gibt's da noch was anderes.
Was ja sehr vorteilhaft auch war in einer Feudalstruktur, weil letztendlich die Feudalherren ja auch angehalten wurden, sich der Moral eines religiösen Konstruktes unterzuordnen.
Genau, und das war ja auch in vielen Teilen eine Befreiung der Willkür des Herrschers, wenn man so denkt, der römische Kaiser, der ja eher noch so ein Gott war, der konnte ja mit Finger rauf, Finger runter Leben nehmen. Ja, und später, ja, wenn man eine Religion hatte, ja, da musste man der gehorchen und da ging der nicht mehr so einfach. Natürlich haben die Herrscher immer noch ganz schön Daumen rauf und runter genommen, ne? Aber es gab zumindest ein Konzept von etwas, was da drüber stand.
Also man konnte sie sozusagen ein bisschen im Zaum halten dadurch. Und manche haben sich ja auch wirklich versucht, an so moralischen Prinzipien tatsächlich zu orientieren. Und dann die Fürsorgepflicht, die ja in der Lehnsstruktur, in der Feudalstruktur angelegt ist, auch zu verfolgen.
Du sagst ja manchmal, die Gemeinschaft bestimmt konformistische Haltung, man nennt es so, wenn wir eben in dieses Wir-Bewusstsein gehen, ist unsere erste Gehirnwäsche, ja, weil wir dann anfangen, Wir-Konzepte zu übernehmen. Man hat so und so zu sein, man muss sich so anziehen, man muss so sprechen, man ist als Frau so, als Mann so. Das heißt, diese fiktiven Konstrukte, also die ausgedachten, waren plötzlich auch kulturstiftender.
Ja, es ist deswegen so vorhin die Frage, wo fängt so Kultur an? Kommt darauf an, wie man es definiert. Ich würde so sagen, in der gemeinschaftsbestimmt konformistischen Haltung, da wird Kultur, weil sie halt auch verregelt ist, weil sie schriftlich festgehalten ist, weil sie in Büchern nachgelesen werden kann, da hast du natürlich jetzt Kulturkonstrukte, die sich unglaublich verfestigen. Und auch in sehr, sehr großen Gemeinden oder Gemeinschaften gelebt werden können, einmal über Königreiche hinweg, in unvorstellbar großem Ausmaß. Und der Glaube hat das sozusagen auch alles zusammengehalten. Interessant ist ja zum Beispiel in dem Zusammenhang, dass es das Volk der Germanen gar nicht gegeben hat, sondern dass die Römer lediglich beschrieben haben, unterschiedlichste Stämme, die aber einen Gott Wotan gehabt haben, die aber biologisch völlig unterschiedlich und kulturell ganz anders unterwegs gewesen sind. Das heißt aber, das Glaubenskonzept hat die Römer haben sie Germanen genannt, sozusagen zu einer Einheit gemacht.
Aus deren Perspektive.
Genau, aus deren Perspektive.
Ja, das erinnert mich an manche Beschreibung, als die Menschen nach Nordamerika gekommen sind und Indigene getroffen haben und gefragt haben, wer ist euer Anführer? Und die haben die angeguckt, wie Anführer, hier spricht jeder Mensch für sich selbst. weil sie diese Hierarchiebildung noch gar nicht so hatten und auch nicht für notwendig gehalten haben. Sondern wenn die sich nicht einig waren, hat ein Teil des Clans gesagt, du, wir gehen jetzt rechts, ihr geht links. Und diese Unterordnung mit Hierarchien, das wird es auch gegeben haben, aber teilweise eben noch gar nicht.
Aber nicht so ausdifferenziert. Also klar, da gab es irgendwie so einen Anführer, aber dann darunter gab es jetzt nicht unglaublich viele Hierarchieebenen, wie ja dann eben schon in der gemeinschaftsbestimmt konformistischen.
Und klar, was ja auch immer dann so gesagt wird, dass natürlich Kultur die Summe der individuellen Haltung ist. Das heißt, so wie Menschen denken, ja, wie sie etwas als sinnhaft empfinden, so stellt sich die Kultur dar. Und auch damals gab es natürlich Menschen, die viel, viel komplexer entwickelt waren und mehr Bewusstsein für sich, ihre Gedanken und Gefühle hatten. Und deswegen sind das natürlich jetzt immer auch so ein bisschen karikierende Vereinfachungen, wenn wir erzählen, wie sich das vielleicht im Kollektiv zeigt.
Man könnte es vielleicht nennen, so die kulturelle Gewohnheitshaltung.
Ja.
Weil ansonsten es natürlich immer alle Haltungen auch in einer bestimmten Form in Individuen gegeben hat.
Und ich finde an sich so diesen nächsten Übergang fast am spannendsten, weil er vielleicht auch besser dokumentiert ist als das davor. Also wir hatten erst die Herrschaftskulturen, jetzt die tradierten Kulturen, die traditionellen Kulturen, die gesagt haben, so geht das, so macht man das, die ja auch unglaublich bewahrend waren, so nach dem Motto, wir müssen das immer so machen wie vorher. Das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Zugehörigkeit. So wie man gesagt hat, was haben die früher in Klöstern gemacht? Ja, die Bibel abgeschrieben. Was haben sie dann gemacht? Ja, wieder die Bibel abgeschrieben. Stimmt auch nicht ganz. Die haben auch hier und da mal ein paar römische Schriften abgeschrieben. Aber die Grundidee war nicht, Wissen zu schaffen, sondern Vorhandenes zu bewahren, zu wiederholen und festzuschreiben. Und dieser Bruch, ja, hin zu dem, was wir dann als Rationalismus oder rationalistisch-funktionale Haltung beschreiben, der ist vielleicht auch das eindrucksvollste, gerade in Europa, ja, weil mit Beginn des Humanismus und später mit der Renaissance können wir ja ganz gut beobachten, wie wissenschaftliches Denken in die Kultur gekommen ist und welche Auswirkungen das auf die anderen Bereiche hatte.
Ja, das ist der Bruch oder der Paradigmenwechsel vom Glauben zum Hinterfragen. Und den Glauben zu hinterfragen, war eine Todsünde, dafür ist man früher auf den Scheiterhaufen gekommen, da war ich Heretiker. Aber jetzt auf einmal in eine Welt zu kommen, wo ganz viele Menschen anfangen, wirklich zu hinterfragen, so wie ja Kant das so schön gesagt hat, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und dazu brauchte man damals Mut.
Mhm. Auch interessant, ja, dass die Humanisten mit Petrarca, der damit so angefangen hat und andere, diese Information bei den Griechen gefunden haben. Und bei den Römern, muss man sagen. Ja, dass sie da schon Ansätze gegeben hat, die sich aber dann wieder verloren haben. Also Ansätze zum rationalen, logischen Denken. Also wo das Argument wichtiger war als die Hierarchie. Manche sagen ja auch, Aristoteles ist der erste Wissenschaftler, ja, weil der schon dieses beobachtende, vergleichende, rationale Denken hatte mit Messen, Naturforschung und so weiter. Und diese Schriften hat man entdeckt und hat dann gemerkt, Moment mal, da waren ja Leute auf einem ganz anderen Trip, ja, und die sind die Sache anders angegangen. Ja. Und jetzt war man noch gefangen in dieser traditionellen Kultur und hat aber gemerkt, ja, wenn wir logisch da dran gehen, auch mit den Argumenten der Logik, die ja auch von den Griechen herkommen, dann kommen wir doch zu bestimmten Gedanken, die bis jetzt hier gar keinen Platz haben.
Ja, zum Beispiel zu den Gedanken, dass der Mensch ein selbstständig denkendes Wesen ist und seinen Verstand auch gebrauchen kann und darf. Und man ist auf die Idee gekommen, dass die Wahrheit nicht mehr gegeben ist, eben durch einen göttlichen Glauben, sondern dass man die Wahrheit durch kritisches Denken finden kann, was ja dann die Wissenschaft hervorgebracht hat mit dem kritischen Zweifel. Es wurde permanent immer alles angezweifelt und die neueste Erkenntnis war eigentlich schon wieder der nächste kritische Zweifel, was ja eine unheimliche Innovationskraft hervorgerufen hat, weil die Menschen auf einmal, gerade weil man dann in dieser Zeit auch angefangen hat, die Bildung zu erkennen, wie wichtig das ist, und Menschen Lesen und Schreiben beigebracht hat, und dadurch wurden so viele Köpfe einer Bevölkerung genutzt, zu denken, und das hat unser ganzes Leben radikal verändert, weil wir nicht bloß wissenschaftlich gedacht haben, sondern das hat auch letztendlich die Ablehnung von den alten Autoritäten als Erkenntnisquelle hervorgebracht. Eben Kirche und Traditionen hat das naturwissenschaftliche Denken, die Kausalitäten und die Linearität hervorgebracht. Und letztendlich ganz am Schluss auch unser moderner Rechtsstaat, weil man nicht mehr davon ausgegangen ist, dass etwas göttlich vorgegeben ist oder du bist hineingeboren in etwas, sondern der Mensch kommt wirklich frei auf die Welt und du kannst durch Leistung auch irgendetwas erringen.
Ja, ich sag mal, in der eigenen Biografie kann man diesen Übergang von, ich sag mal, vorrationalem zu rationalem daran erkennen, schreibst du Poesiealbum, da schreibst du rein, in allen vier Ecken muss Liebe drin stecken. Also du schreibst irgendwas rein, was dir jemand gesagt hat, ein Spruch, was man denn so sagt. Und dem Tagebuch, wo du ja anfängst, deine eigenen Gedanken zu reflektieren, wo du auch kritisch bist. Also ich denke, also bin ich, das war ja, was Descartes gesagt hatte. Und Descartes fand ich auch lustig, der musste ja immer seinen Wohnsitz wechseln, weil er mal Schiss hatte, die verbrennen mich. Mhm. Ja, ich muss immer abhauen, ne, weil wenn ich hier irgendwie sowas sage, ne, das kann böse ausgehen, selbst zu denken. Aber dieses Selbstdenken, und das finde ich auch noch interessant, wenn man sich so die anderen kulturellen Bereiche anguckt, hat ja auch, oder dieses logische Denken dazu geführt, die Mathematik hat sich entwickelt, die Buchhaltung hat sich entwickelt, das merkantile Denken hat sich entwickelt, der Handel hat sich entwickelt. Und in dieser Zeit sind die ersten Banken entstanden, das Geldwesen, später die Aktien. Also dieses rationalistisch-funktionale, was wir heute ja auch so charakteristisch an dieser Haltung finden, das hat so seine Ursprünge dort. Das Effizienzdenken und damit ja auch schon eine beginnende Explosion der Wissenschaften, auch bedingt durch Erfindungen wie den Buchdruck.
Ja, und der Buchdruck hat ja einen unglaublichen Schub gegeben, dieses Paradigma nach vorne zu bringen, weil eben ganz viele Menschen dann Informationen bekommen haben mit allen positiven wie negativen Geschichten. So ein bisschen vergleichbar wie mit unserem Internet. Zunächst war der Traum da, wie beim Buch, mein Gott, jeder kann jetzt klug werden und sich weiterbilden. Vergessen letztendlich hat man dabei, dass es natürlich auch viel Schrott gibt, was man, ob als Buch oder im Internet verbreitet wird. Dein Lieblingsbeispiel ist ja immer neben der Bibel der Hexenhammer.
Ja, es kommt ja von Yuval Harari, genau. Der auch so sagt, mit der Technik ist das so das eine, aber sie befreit nicht, sondern, und das ist ja auch interessant, jede technische Innovation wird auch von den früheren Haltungen mit benutzt.
Das ist das Problem, genau.
Und der Bestseller hinter der Bibel war dann der Hexenhammer und hat dann eben auch zu Hexenverfolgungen geführt. Und das war ja das verrückte Zeug, was ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der sich das ausgedacht hat, aber ein perfider Typ. Und hat aber zu 250 Jahren Hexenverfolgung mit abertausende Toten geführt. Ja, weil dieses propagandistische Werk sozusagen unterwegs gegangen ist, was sozusagen noch vorrational war.
Obwohl es eigentlich ein Werkzeug gewesen wäre oder auch war, das ja die Wissenschaft und wirklich die gesunde Rationalität gleichermaßen gefördert hat. Aber wie du schon sagtest, das Problem bei der Technologie ist immer, die Technologie an sich ist noch nicht der Fortschritt. Die Frage ist, mit welcher Haltung sie gelebt wird.
Und das finde ich gerade in diesem Übergang von diesen tradierten Kulturen ja zu den, sag mal, wissenschaftlichen Kulturen, die dann auch neue Institutionen gegründet haben, wie Universitäten und Banken, ja, und Börsen und so, dass es da immer so eine Art Gegenreformation gibt. Irgendwann kommt einer die Idee, nee, das Neue wollen wir nicht, wir gehen zurück zum Alten. Kennen wir auch gerade, wir leben ja gerade in so einer gegenreformatorischen Episode. Und die war ja nicht spaßig, das war ja heftig. Und auch solche Leute wie Luther, die dann ja angekommen sind und gesagt haben, ja Moment mal, was ihr da so erzählt, was traditionell da drin steht, stimmt ja gar nicht. Ich übersetze das mal, ich lasse die Leute das mal lesen. Da sollen die das nochmal rational prüfen, ob das da wirklich, wirklich drin steht. Und das war ja eine ungemütliche Geschichte, ja, mit Religionskriegen und all dem, was noch dazu kam.
Ja, dass er das übersetzt hat und sozusagen aus den Händen der Kirche in die Hände der Gläubigen selbst, die das kritisch lesen durften, gegeben hat. Das war eine unglaubliche Revolution in das rein Rationale. Und diese ja individuelle Auslegungsfreiheit wäre im gemeinschaftsbestimmt konformistischen völlig unmöglich gewesen. Deswegen gab es ja auch eine Gegenreformation. Du hast ja bei jeder Haltungsverschiebung in der Geschichte, hast du ja die progressiven Kräfte nach vorne und gleichermaßen selbstverständlich auch die regressiven Kräfte, die versuchen, das Alte zu bewahren oder die alte Haltung, die alte Sinngebung zu bewahren.
Genau, und mit dieser Auflösung dieser ganz starren Hierarchien, ja, merkt man ja auch in der Gesellschaft mehr Bürgertum. Es fing an. Die Händler, die Städteleute hatten mehr Macht, der Kaiser weniger. Oder Deutscher, wie sich dann total fragmentiert hat, ja, weil es nicht mehr so zu halten war. Ja, und das ist auch interessant, wie dann die Haltungserweiterung von Individuen Religion verändert, Kommunikation verändert, die Wirtschaft verändert und auch Technologie oder Wissenschaft.
Ja, gerade in Bezug auf die Wirtschaft, das waren ja dann auch die Anfänge der ganzen Industriekultur, die ganzen Innovationen durch die Wissenschaft, die da gemacht wurden oder Entdeckungen auch in Biologie, Physik und Mathematik und so weiter, hat ja auch die Industriekultur hervorgebracht und die Marktwirtschaft.
Ja, genau. Und auch dieser Entdeckergeist, also der Wunsch, jetzt gehen wir raus in die Welt, ja, jetzt geht Kolumbus und entdeckt mal Amerika zum Schaden der Entdeckten. Ich finde auch, was du sagst, also wenn man sich wissenschaftlich, geschichtlich mal anguckt, wann kam denn welche Disziplin auf? Also früher gab es Naturreligion, da gab es Philosophie und Religion und dann wurde das hier immer differenzierter. Biologie, Physik, Mathematik, Chemie und so weiter. Ja, das wurde immer differenzierter. Wissensgebiete bildeten sich raus und auch so diese Idee des archimedischen Punktes, also diese Idee, Mensch, wenn wir alle Naturgesetze rauskriegen, ja, dann durchschauen wir das Uhrwerk Gottes, also auch so eine deterministische Ursache-Wirkungsdenke, ja, und dann schauen wir uns so an, wie dieses komplizierte Uhrwerk funktioniert und verstehen dann alles. Also die Idee, man könnte es mit dem Verstand alleine durchdringen, weil das so geil war, diese Vernunft zu entdecken, zu wissen, ja, und das was rauskriegen.
Das Uhrwerk-Universum wollte entdeckt werden und beherrscht werden und an dem schraubt man ja heute noch rum. Weil dieser Gedanke hat sich ja bis heute noch nicht verflüchtigt, die Weltformel zu finden. Und wir haben es uns vorgestellt, wir schrauben an kleinen Rädchen und wir müssen es eigentlich nur wissen, weil dann beherrschen wir das alles. Und so wurde eigentlich in dieser Zeit das Geschöpf zum Schöpfer.
Mhm. Und klar, auch heute ist ja ein Großteil von Führung in rationalistisch-funktionalen Haltungen und denkt die Welt immer noch so. Ja, macht euch die Welt untertan, erobert sie, nehmt die Ressourcen, wie ihr kriegen könnt und die Technik wird schon richten. Ja, das ist ja so die Idee da dran. Und spannend ist jetzt, nachdem man jetzt viel Wissen auch rausbekommen hat, kam es ja nochmals auch auf kultureller Ebene im Westen, und darauf beziehen wir uns jetzt verstärkt, ja auch noch zu einer ganz neuen Bewegung, also noch ein stärkerer Bezug auf das Individuum, was sozusagen die Welt erkennt, aber auch anfängt, sich selbst in seiner Individualität zu erkennen. So nach dem Motto, wer bin ich denn? Was sind denn meine Wünsche? Was sind denn meine Ziele? Ja, und das ist natürlich jetzt auch eine Phase, die Phase der Aufklärung, wo das Individuum ganz neu in den Mittelpunkt rückt.
Mhm. Ja, interessant ist, dass in der Phase vorher Religion wurde eher zur Privatsache, die ich auslegen durfte, während jetzt Religion schon fast säkularisiert wird, weil der Fokus so stark auf meine eigene individuelle, vielleicht Spiritualität oder überhaupt auf das, was mich als Individuum eigentlich ausmacht, gelegt wird.
Ja, auch interessant, wenn man sich guckt, wie Kommunikation sich verändert hat. Vorher waren Bücher ja so schwer zu kriegen, ja, teuer, ja, und jetzt durch Technologie haben ja ganz viele der Aufklärer Bibliotheken angelegt, Enzyklopädien geschrieben, die Schulpflicht wurde eingeführt, die meisten Aufklärer hatten Zeitschriften, ja, und also der Anfang von Massenmedien und der Anfang davon, eine informierte Gesellschaft zu haben, die selbst denken sollte für sich, von Kant inspiriert und auch vielen anderen Aufklärern. Also das, was wir heute als den modernen, aufgeklärten Menschen bezeichnen, hat an sich so da angefangen und ist dann eben auch in verschiedene Rechtsvorstellungen gemündet, ja, Demokratie vorher. Gab es das in der Form dann nicht?
Und in die allgemeinen Menschenrechte. Mhm. Zum Glück haben wir vorher die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir eine Gewaltenteilung und eine unabhängige Justiz geschaffen haben. Du warst nicht mehr von der Gnade des Herrschers abhängig, sondern es waren wirklich Gesetze, die für alle galten. Und jetzt gab es aber auch noch einen Schritt weiter, die allgemeinen Menschenrechte. Das war ja auch ein langer Prozess, wie man ja auch weiß, dass selbst in der amerikanischen Verfassung, die da als erste in der Verfassung stehen hatte, dass alle Menschen gleich sind, aber erst viel später noch hinzugefügt werden musste, wer alle Menschen sind. Ja. Weil zu der damaligen Zeit waren halt alle Menschen weiße Männer.
Ja, ja, also da gab's noch blinde Flecken, mhm. Ja, die sagt man ja auch
Ansatz war schon
ja,
gut.
Ja, die sagt man ja auch kantnah, ne, mit seinen etwas unbedarften Aussagen, ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, welche Gedanken standen denen zur Verfügung. Das ist ja immer ein gigantischer Komplexitätszuwachs und ich glaube, wir haben da so Verzerrungen, einmal so durch Fernsehen und Film bedingt, dass wir so unsere Gehirne einfach mal in die Vergangenheit rücktransportieren und die reden dann so wie unser eins, ne? Und so über Beziehungen, so bei den Römern, ne? So dreifach reflektiert.
Ja.
Und das war halt gar nicht so. Und ich habe neulich auch nochmal Goethes Werther mehr gegeben, ne? War auch interessant. Das ist ja eine Sprache, so im Original, ne, als Hörbuch. Das ist ja eine Sprache, wo du denkst, das verstehe ich so gerade noch. Und das ist ja alles Deutsch, aber diese Begriffe und wie er da so auf Menschen und Gesellschaftsbild und Adel und wie sie dann immer so alle unterwegs und ihre Gesellschaftsspielchen machen, da denkst du, wow, ja, ob das jemand in 100 Jahren noch nachvollziehen kann. Und das finde ich ja auch interessant, was wir vorhin sagten, dass dadurch, dass die Kultur ja besser dokumentiert ist, können wir diese Haltungsveränderung auch besser erkennen und wir können auch erkennen, wie der Sprachraum sich verändert. Wir haben ja bei unserer Recherche zum Buch Fühlen dann auch gesehen, dass das Wort, also dass das Wort Gefühl erst mit der Aufklärung kam. Ja, und vorher waren es die Gemütsbewegung oder die Leidenschaften, ja. Und plötzlich wurde das Individuum als etwas erkannt, was individuelle Gefühle hat, die es selber macht, die es selber hat und die es kultivieren kann. Ja, war auch ein neuer Gedanke.
Ja, in dieser eigenverantwortlichen Kultur ist das Spannende, dass auch USA das erste Land war, das es wirklich leben konnte.
Mhm.
Warum sind denn die Europäer überhaupt alle ausgewandert? War, weil das verkrustete Europa sich noch nicht öffnen konnte für das eigenbestimmt Souveräne. Und deswegen war USA das erste Land, das in seinem American Dream diese Eigenverantwortlichkeit bis zu dem Glauben an die Meritokratie, dass es wirklich jeder schaffen könnte, diesen eigenen Traum der Selbstverwirklichung zu leben. Das war jetzt etwas, was auch ein großer Magnet war für viele Menschen, davon abgesehen, dass viele auch aus purer Armut ausgewandert sind.
Natürlich.
Und zugleich ist es so, dass einerseits diese Religionsfreiheit die viele angezogen hat, aber wiederum nur in dem Fall für die protestantischen Richtungen, also die Calvinisten, galt und nicht für die Katholiken, weil die wurden als unfrei erachtet, weil sie den Papst hatten. Mhm. Also auch hier wieder einerseits, die Grundgedanken waren einer der allgemeinen Menschenrechte und die Grundgedanken der Freiheit waren schon da. Aber die alten Haltungen waren noch so stark vorhanden, dass sie immer noch eigentlich gruppenspezifisch gemeint waren.
Und das finde ich auch sehr markant, so wie die in dem Übergang vom der tradierten Kultur, wir eben sehen können, ah, da kommt die Rationalität rein, ja, kommt jetzt die Individualität rein und gleichzeitig bleibt das andere bestehen. Und plötzlich werden die Gesellschaften komplexer und man kann nicht mehr sagen, so ist die amerikanische Kultur. Ja, nee, Teile davon. Ja, und Teile waren ganz anders und Teile waren noch voll in Herrschaftskultur oder voll traditionell. Und jetzt fängt ja an, das sich so aufzusplitten und auch der Konflikt, der uns ja lange begleitet zwischen eben Vergemeinschaftung über Regeln, so haben alle zu sein, und Freiheit für das Individuum. Ja, Freiheit für das Streben nach Glück und der Fortschrittsglaube, der sich ja auch dann in diesen Mythen der Aufklärung als Fortschrittsmythos zeigt, jeder kann vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Ja.
Genau.
Das ist die große Erzählung der Eigenbestimmung, die uns ja auch noch kulturell sehr stark prägt heutzutage.
Ja, und dieser Fortschrittsglaube natürlich auch weltweit dann ausgerollt wurde, im wahrsten Sinn des Wortes, mit all auch den Kollateralschäden, die damit einhergingen, weil er auch ganz, ganz gnadenlos verbunden ist mit dem philosophischen Axiom des endlosen Wachstums. Und auf einem endlichen Biotop Erde zu denken, endlos wachsen zu können, ist natürlich eine nicht ganz unproblematische Angelegenheit.
Und das ist ja auch mal interessant, diese Dialektik, also Hegel ist ja sehr stark darauf eingegangen, ja, wie solche Bewegungen dann auch mal so ein bisschen eine Gegenbewegung haben. Und die Aufklärung hat ja diesen blinden Fleck einmal, dass sie nur die Männer als Menschen gesehen haben, peinlicherweise die Weißen, ja, und die Frauen auch vergessen haben, ne, okay, haben sie dann irgendwann versucht nachzuholen. Und es kam dann eben auch diese Bewegung des Idealismus, ja, die sich auch nochmal gegen diesen, ich sag mal, mit der Industrialisierung noch stärker werdenden Fortschrittsglauben gestellt hat und die Romantik, die dann nochmal gesagt haben, hey, weißt du, wir zahlen ja auch einen Preis, die Natur geht hier hops. Und dann fing es ja an, so zu merken, ah, Fortschrittsglaube und dieses rein aufs Individuum bezogene Leben hat auch seine Schattenaspekte.
Ja. Und das führt uns ja dann in die nächste Haltung über, in die relativierend individualistische.
Die ist ja gekennzeichnet davon, dass man sagt, okay, die letzten waren von der Vernunft gekennzeichnet. Wir sagen manchmal vom Fühlen im Sinne eines reflektierten, bewussten Umgangs mit emotionaler Energie. Ja, und das zeigt sich manchmal im psychologischen Denken.
Ja, und wie ist man denn früher mit Emotionen oder Gefühlen umgegangen? Sie wurden ja in den gemeinschaftsbestimmt konformistischen Kulturen, der Preis dazu zu gehören, war auch die eigenen Emotionen zu unterdrücken, um dazu zu gehören zu dürfen und zu können. Und in der rationalistisch-funktionalen Kultur mit der ganzen Ratio, naja, da war die Ratio plötzlich der Gegenpol meiner Emotion und meines Gefühls und deswegen musste das auch abgespalten werden. Wir kennen das vielleicht noch aus unseren in früheren Zeiten, aber auch heute hört man es immer wieder noch in Unternehmen, dieses bleiben Sie sachlich. Während dann jetzt in der eigenbestimmt souveränen Kultur, das war der große Fortschritt, dass immerhin schon die positiven Gefühle gezeigt werden durften und die auch ausgesprochen wurden. Allerdings war es noch dieses starke Think-Positive-Denken, erlaubte noch nicht, die weniger angenehmen Gefühle zu artikulieren. Das ist jetzt etwas, was wir erst in der relativierend individualistischen Kultur haben. Dieses, es darf alles sein, das Angenehme wie das Unangenehme. Und was ja ganz auch wichtig ist, viele junge Menschen von heute, die sagen oft, ich möchte ganz sein, ich möchte mich mit allem, was zu mir gehört, mit meinen Gefühlen ausdrücken können und ich möchte mich auch wahrgenommen fühlen mit dem als ganzer Mensch.
Ich finde es so interessant, was Freud sagt, so an der Stelle, ne, zum Übergang zum relativieren Individualistischen, weil es ja eben mit diesem psychologischen Blick auf sich selbst zu tun hat und auch der Feststellung, wir sind keine rationalen, sich selbst steuernden Wesen. Und wir sind nicht, weil wir denken, ja, sondern er hat sein Über-Ich und so und seine verschiedenen Ich-Anteile beschrieben. So unverständlich das jetzt bei Freud noch gewesen ist, aber heute haben wir eben großes Bewusstsein für rollengebundene Teilpersönlichkeiten. Wir wissen, dass verschiedene Treiber uns steuern, Familiengeschichte, Familiensysteme. Das sind ja alles ganz neue Gedanken, die damals man kaum denken konnte, tauchen auch immer wieder auf. Auch hier sei gesagt, es gibt immer wieder Ausnahmen. Aber er sagt ja so, es gab verschiedene Kränkungen. Also die kopernikanische Wende, wir sind nicht Mittelpunkt des Universums. Ja, was vielleicht so diese Selbstorientierung, ich. Kränkt oder die Evolutionstheorie Darwin, wir stammen vom Affen ab, wir sind nicht diese gottgebastelten Sondergeschöpfe, sondern wir sind Teil eines Evolutionsstroms und vielleicht die Kränkung des rationalistisch-funktionalen, ja, Freiheit führt nicht zur Vernunft, sondern dass die Aufklärung und geistige Freiheit nicht zu einem vernünftigen Umgang mit der Welt geführt hat, ja. Adorno nannte das ja dann die Dialektik der Aufklärung. Ja, also wir haben nicht gesehen, was man mit vernünftigen Gedenken auch machen kann, nämlich den Holocaust organisieren, ja. Und du merkst, hey, wenn wir nicht nur investieren darin, die Vernunft zu schulen, wir müssen auch da rein investieren, das Fühlen und ethische Empfinden zu schulen, ja, sonst reicht's nicht, ne?
Ja, und das weitet sich sogar so aus in Bezug auf das Recht. Haben wir vorher die allgemeinen Menschenrechte in den Fokus genommen, was ein Riesenfortschritt gewesen ist. So haben wir jetzt die Erweiterung auch auf Tierrechte und Naturrechte, weil wir eben viel ganzheitlicher wahrnehmen und weil wir schon merken und sehen, ja, dass alles mit allem verbunden ist und wir uns verabschieden so langsam von dem mechanistischen Weltbild.
Was ich auch in dem Zusammenhang spannend finde, weil das ist ja auch so ein Übergang, in dem wir gerade drin sind. Wir sind ja stark von rationalen Haltungen dominiert, kulturell, gerade auch, weil die so einen Wirtschaftsfokus haben. Also sagen alle, ihr müsst mehr arbeiten, mehr wachsen und wenn wir alle mehr arbeiten und weniger Zeit haben, dann sind wir super glücklich. Und du merkst so, oh, die Rechnung geht aber nicht auf. Die Geschichte ist begrenzt und wenn man mal so guckt, macht dieses Mehrarbeiten denn wirklich diesen Wohlstand aus, den wir da propagieren? Also entsteht dann auch Wohlbefinden oder entstehen dann nur neue Dinge, die aber nicht zu Wohlbefinden gehören, ja? Und deswegen heißen diese erweiterten Haltungen ja auch postkonventionell, weil sie Gedanken und Formen finden, die jenseits dessen existieren, was gerade als konventionell wahrgenommen wird.
Ja, und auf dem Gebiet der Wirtschaft ändert sich da natürlich auch wieder wahnsinnig viel, weil vorher waren wir ja so wachstumsgetrieben und jetzt sagen wir, naja, Moment mal, ich bin ja dann eigentlich permanent fast ein Opfer der Umstände und ich muss mich permanent diesem Gebot anpassen als Mensch und jetzt sagen wir, naja, die Wirtschaft ruiniert unsere Natur. Die Wirtschaft soll der Gesellschaft, dem Menschen dienen. Und das ist ja natürlich schon ein ganz anderer paradigmatischer Blick darauf. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele junge Menschen heute sagen, ich will nicht so arbeiten, wie das meine Eltern oder Großeltern getan haben. Das ist nicht gesund.
Ich finde es ja klasse, wir sprachen ja vorhin von dialektischer Gegenreformation, dass wir jetzt in der Phase sind, wo ja dann postkonventionelle Ideen aufkamen, mehr Nachhaltigkeit, mehr aufs Klima gucken, könnte ja doch irgendwie Zusammenhang geben zwischen unserem Tun, ja. Und selbst wenn man das abstreitet, ja, von mir aus, müsste man ja sehen, dass das mit den Ressourcen auch irgendwie ein Thema ist. Und da hat man ja gesagt, nee, ist alles zu teuer. Das ist Wunschdenken, ist rational, ist nicht effizient, können wir nicht machen. Und das Erste, was jetzt gemacht wird, wo man mit diesen alten Konzepten dran geht, wahnsinnige Schulden, um das Geld, was man für das Neue nicht hatte, wieder in das Alte zu stecken. Ja.
Und teilweise auch versäumt hat.
Ja, ja, klar.
Wie auch immer.
Ja. Und das ist interessant, dieses Festhalten, oder wenn wir das ja so subjektiv wahrnehmen, ja, die Gedanken kannten wir doch, auch zu sehen, wie schwer es neue kulturellen Gedanken haben, ja, sich durchzusetzen. Ich sage manchmal so, ja, ist wie mit der Aufklärung. Hat was von mir aus sagen wir 1750 angefangen, um ein Datum zu nennen. Und wir sind immer noch dabei. Wir haben gerade vielleicht die Hälfte der Bevölkerung einigermaßen erreicht. Manchmal denkt man weniger. Also, dass man wirklich sagen kann, dass da sind wir fähig, unsere emotionale Energie zu erkennen, aber auch Vernunft dazu zu geben, ja, und auch dialogfähig zu sein, da merkt man schon so, oh, da wird aber hier und da mal die Luft dünner, ne, und das zu tun, was wir mit der Aufklärung verbinden, ne.
Ja, und wir kommen ja jetzt immer mehr auch in diese multiperspektivischen Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen, über die Narrative, die ganz anders sind als vorher. Und zugleich haben wir ja in der Gleichzeitigkeit diese auch in der Politik sehr stark verbreiteten alten Narrative. Und da geht gesellschaftlich sehr, sehr viel auseinander. Da gehen einige Menschen noch mehr in die Progression und andere in die totale Regression. Einfach aus dem Grund der totalen Verunsicherung. Ja, und es ist gerade wirtschaftlich etwas schwieriger. Das heißt, das Bedürfnis nach Sicherheit oder die Angst vor existenziellen Schäden wird so groß, dass sich wirklich der Blick bei vielen Menschen ganz stark verengt. Und was ja dann so tragisch ist, ist, dass Menschen, die in der Politik sind oder auch wie wir, die das wahrnehmen, dass wir oft zu schnell dann in die Verurteilung und ins Urteil gehen und gar nicht uns überlegen, was der gute Grund dahinter ist. Die Handlungsstrategie, ja, die mag ich auch nicht. Zugleich, ich muss ja nicht alles lieben im Leben, aber ich muss hoffentlich verstehen, woher die Regression kommt, mhm, und sie ansprechen. Und das ist etwas, so geht es zumindest mir, was ich oft in der Politik ja vermisse, ist dieses Ansprechen der Bedürfnisse und der Sorgen der Menschen, die eben sich verengen und in die Regression gehen, eigentlich aus gutem Grunde, weil sie letztendlich überfordert sind und Angst haben. Und dieses nicht ansprechen oder dann in der Gleichzeitigkeit ausgrenzen, verstärkt das Trauma total und wir schenken ihnen eine wahnsinnige Aufmerksamkeit und sie bekommen immer mehr Zustrom. Ja. Und das ist eine totale Tragik, die ich da momentan erlebe.
Ja, und gleichzeitig zeigt auch die Begrenzung der Haltung und dem, was sie narrativ anbieten können, ja. Unser Podcast heißt ja Ich, wir alle. Jetzt könnte man sagen, wir, ich, alle, ja. Also vom Wir des Kollektivismus mit Regeln, Normen, so dass wir uns nicht die Köpfe einhauen, ja, dass wir sagen, hey, hier gibt's Rechte und da halten wir uns dran, ja. Auch wenn die krude sind, ja, ist schon mal besser als Willkür. Dann das befreite, selbstdenkende Individuum. Und jetzt kommt's ja darauf an, ob wir erkennen, diese Individualität braucht einen Kontext, nämlich die Welt. Ja. Und damit ein Alle, eine Verbundenheit. Also, dass wir sehen, wir sind nicht hier der Mensch und da draußen gibt's die Natur. Wir sind Teil der Natur. Wir leben mit ihr. Sie lebt in uns im wahrsten Sinne. Und das ist ja ein paradigmatischer Wechsel, wie du sagst, aber ich glaube, eine Bewusstseinserweiterung im Selbstkonstrukt, ja, sich als empathisches Wesen wahrzunehmen, das eben verbunden ist mit der Welt. Und nicht umsonst, das finde ich auch skurril, gibt es ja manche Menschen, die sagen, ja, die größte Schwäche der westlichen Zivilisation ist die Empathie. Das sind ja auch die, die auf einem anderen Planeten laufen wollen, weil sie sich nicht mit dieser Erde verbunden fühlen und denken, ach, am Mars wäre doch auch schön, ja. Meine, wenn du so mal auf der Erde warst und dem Mars vergleichst, also ich halte es für keine kluge Wahl, sondern da ist doch eine schöne Sache, sich hier mal drum zu kümmern. Wir haben doch hier eine ganz schöne Perle erwischt, ne? Und das sind ja die Gedanken, die dann manchmal als weich und woke und was nicht alles verunglimpft werden von den früheren Haltungen. Ja, so wie man bei den anderen auch gesagt hat, ja, die Rationalisten waren Heretiker und die ab auf den Scheiterhaufen, ja, so, dass die erweiterte Haltung mit ihren Gedanken oft ganz schön angefeindet wird.
Weil sie von einer früheren Haltung meist nicht verstanden wird. Wir haben das ja mal abgebildet, diese Haltungen mit Schüsseln. Und die kleinere, die früheren Schüsseln. Und dann werden die ineinander, die Schüsseln werden immer größer und fassen die kleineren Schüsseln, die Haltungen, die früher da waren. Die gehören alle dazu. Und zugleich tun sich kleine Schüsseln sehr schwer, eine größere Schüssel wirklich zu verstehen. Und im Deutschen sagt man ja so schön, das Fassungsvermögen einer Schüssel oder das Fassungsvermögen meiner Vorstellungskraft. Und ich kann es im wahrsten Sinn des Wortes nicht fassen. Und dadurch entsteht ja das Urteil von einer früheren Haltung, einer reiferen Haltung gegenüber. Das ist ja alles Unsinn, das ist ja alles Quatsch.
Naja.
Kann ich nicht fassen, kann ich nicht verstehen.
Man nennt sie auch so, ich sag mal, von der eigenverantwortlichen Kultur, jeder seines Glückes Schmied, zu der pluralistischen Kultur. Naja, nicht jeder hat einen Hammer und ein Feuer. Also so viel schmieden kann auch nicht jeder. Also da mal ein bisschen auf die Schattenaspekte unseres Tun und die Folgen von vergangenem Tun zu schauen, das ist ja so dieser Ansatz des Relativierenden, ja, mehrere Perspektiven reinbringen, ja, mehr anhören, mehr miteinander reden, aber auch in eine neue Innerlichkeit zu gehen, durch Meditation, wo man früher sagte, ist ja Esoterik, ja, oder überhaupt nur das Gespräch, den Dialog, das Zuhören, das sind ja alles Kulturtechniken, die dann vielleicht so ein bisschen belächelt werden, weil man sagt, naja, am Ende zählen ja doch die Zahlen. Und ich würde sagen, nee, am Ende zählt, ob wir noch eine schöne Natur haben, wo es auch schön ist zu leben und wir wirklich Wohlstand und Wohlbefinden haben, ja. Und der Gedanke, der ist ja nicht aus der Welt, ja. Und das ist ja auch lustig. Danach kommt ja die integrierende Kultur, die sagt, okay, wenn wir sehen, dass die individuelle Entwicklung durch diese Haltung geht, wenn wir sehen, dass wir uns als Kollektive durch diese Haltung bewegt haben, wie können wir den Weg denn so gestalten, dass wir Bedürfnisse einer jeden Haltung erkennen, aber ihnen sinnstiftende, lebensdienliche Handlungsstrategien anbieten?
Ja, und die systemisch autonome Haltung, die integrierende Kultur, die bietet uns Synthesen an. Und die liegt nicht in der Ablösung von alten Haltungen, sondern in deren Umhüllung. Also die früheren Haltungen, die werden nicht überwunden, sondern die werden neu eingebettet, die werden gewürdigt und weitergeführt, aber wie in einer viel größeren inneren Landkarte. Und da ist so die Kraft des systemisch Autonomen, dass einerseits in dieser integrierenden Kultur das Individuum wirklich autonom ist, unabhängig ist, aber in der Gleichzeitigkeit völlig verbunden mit sich und anderen und letztendlich auch der Natur, alles was dazugehört. Und in dieser integrierenden Kraft, in der Umhüllung des Alten, wird es wie in der Dialektik mit These und Antithese auf eine neue, höhere Ebene der Synthese geführt.
Und da finde ich immer Beispiel, um das so pragmatisch auch mal verständlich zu machen, die 17 Sustainable Development Goals gut. Weil da sieht man, da haben sich Leute gedacht, Mensch, wir haben ja unterschiedliche Kulturen, die an unterschiedlichen Entwicklungspunkten sind. Wie können wir denn Gemeinsamkeiten finden, die individuell anpassbar an jede Kultur, jedes Land wirksam sein können? Und weil wir sagen können, wir haben 17 Richtungen gefunden, die wir als sinnstiftend und lebensdienlich finden. Und da gehen wir jetzt jeder einen Schritt und wir gehen prozesshafter rein. Und dann hat man festgestellt, fand ich auch interessant, wir brauchen Inner Development Goals, weil die Führung an vielen neuralgischen Stellen in Institutionen, in der Wirtschaft, Industrie und überall versteht es nicht. Ja, sondern sagt, nö, wieso? Das machen wir, wenn wir mal Geld haben. Und du denkst, ja, nein, das ist wissenschaftlich rational, das ist total logisch, dem zu folgen, wenn du deine Perspektive wirklich mal ein bisschen öffnest auf Generationen gesehen. Also brauchen wir die Inner Development Goals.
Ja, weil wir ja auf ein völlig anderes Wirtschaftskonzept in der integrierenden Kultur entwickeln. Vorher war ja die Wirtschaft, die Ökologie war ausbeuterisch. Und dann hat man irgendwann mal gesagt, naja, okay, die Ökologie und Ökonomie sollen sich also nicht bekriegen. Das war ja schon mal ein Fortschritt. Und dann hat man von Ressourcen gesprochen, die man schützen muss. Aber jetzt hat man erkannt, mein Gott, also wir brauchen eigentlich so etwas wie Kreislaufwirtschaft im Sinne von diesen ganzen Waste, diesen ganzen Müll, den wir auch produzieren. Wir zerstören damit unsere natürlichen Systeme. Und das ist jetzt ein ganz, ganz großer paradigmatischer Schritt auch in der Wirtschaft, der in dieser integrierenden Kultur gegangen werden muss, zum Glück von einigen ja schon wirklich angegangen wird. Und es gibt viele, viele Bestrebungen in diese Richtung. Zugleich, selbstverständlich, haben wir noch die ganz alten Haltungen, die momentan aber auch noch ja in der Machtposition sind.
Definitiv. Ich war ja neulich auch bei Tim Jansen, der hier diese Cradle-to-Cradle-NGO hat. Fantastisch, ja, was man alles mit Kreislaufwirtschaft machen kann. Also Turnschuhe herstellen, Möbel herstellen, wo alles in den Kreislauf zurückkommt. Ja, oder wenn es Abfall ist, kein giftiger Abfall. Das heißt ja nicht immer recyceln, sondern kann ja auch Verbrauch heißen. Aber dann ein Verbrauch, der Natur gut tut. Ne? Und das leuchtet allen total ein. Also rational haben die das durchdacht. Und alle würden sagen, ja, machen wir. Aber wir fühlen noch nicht die Notwendigkeit. Und wir sind noch nicht genügend im Spüren, in der Resonanz. Oder wie Otto Scharmer sagt, im Presensing. Ja, was kommt denn raus, wenn wir es nicht tun? Und was könnte entstehen, wenn wir es tun?
Ja, weil ich glaube auch, dass wir dazu noch zu stark in dieser institutionellen Kultur sind und in der eigenverantwortlichen Kultur im Sinne von auf mich, auf das Individuum bezogen. Und wir spüren uns tatsächlich noch nicht in der Ganzheit. Und das ist auch der Grund, warum wir noch nicht wirklich spüren können. Wir sind noch nicht verbunden mit dem, was uns umgibt. Ich kann ja nur dich spüren, wenn ich mich selbst spüre. Und da geht's eigentlich los. Und das ist ja erst bei den postkonventionellen Kulturen, mit der pluralistischen Kultur, mit der integrierenden Kultur, dieses wirklich sich nicht nur als Individuum zu empfinden, das irgendwas will, sondern sich als Individuum zu spüren und sich wahrzunehmen. Dann erst kann ich ja mich wirklich autonom systemisch verbinden.
Genau, und dazu gehört auch, dass ich in Verbindung wahrnehme, weil mich gibt's ja gar nicht ohne das andere, das Außen, den anderen, sondern ich bin ja Produkt von all dem. Also die Worte, die ich sage, die Gedanken, die ich habe, das kommt ja irgendwo her, das ist ja nicht aus mir geboren. Und das finde ich auch nochmal interessant, diese andere Art des Alle, und das ist eben der Unterschied zwischen dem kollektivistischen Wir, ja, wo wir Ideologien haben und nee, das wollen wir nicht. Ne? Wir wollen schon Individuen bleiben, aber wir wollen Individuen bleiben oder sein, die mit Sinn verbunden sind, mit Werten verbunden sind und sich gemeinsam an etwas ausrichten, was lebensdienlich ist. Ja? Und das ist ja nicht so einfach, weil kulturell haben wir das nicht so gelernt, das ist auch nicht so Mainstream. Und da finde ich es immer interessant, wie kann ich denn eigentlich meine eigene kulturelle Haltung erkennen? Es gibt immer so den Punkt, wo ich sage, nee, das ist mir zu simpel, die sind aber Starrköpfe, die sind mir zu kleinhörnig, kleinschüsselig und so. Und dann guckst du in die andere Richtung und sagst, nee, das sind ja Spinner, ist unrealistisch. Nee, das wäre zwar gut, aber das geht so nicht, der Mensch ist nicht so. Ne? Und an diesem Korridor, wo du sagst, das ist niederkomplex, das ist zu komplex, zu verträumt, zu esoterisch, zu gefühlvoll, kannst du erkennen, ach, guck mal, hier ist meine Gewohnheitshaltung, wie ich auf Kultur und Zukunft schaue. Und wir haben ja ein lustiges Experiment gemacht. Und zwar habe ich ChatGPT gefragt, jetzt stell dir mal vor, die Populisten haben recht. Also die übernehmen überall. Ich bin halt so blöd, ich habe es nicht kapiert. Die hatten recht, die haben die besseren Konzepte. Und stell dir mal vor, überall geht die Macht Richtung Populisten. Und entwickel mal Zukunftsszenarien und schreib mir mal so alle 5 Jahre, was so passiert, unter Berücksichtigung der 10 wichtigsten existenziellen Probleme der Welt. Also das ist wichtig. Nicht nur einfach Fantasy, wir werden alle Millionäre sein und alle Jumbojets uns gegenseitig schenken und damit rumfliegen. Das ist ja Kinderkram, sondern sagen, nee, wir nehmen die Herausforderungen, die es gibt, ernst. Demografie, Klimawandel, Ressourcen, KI, alles was so gibt, wo man sagt, ja okay, das sind reale Herausforderungen. Und jetzt beschreibt mal das Zukunftsszenario. Und jetzt hier die Frage an die Hörer, könnt ihr gerne auch mal machen. Kriegt die KI es auch nur im Ansatz hin, eine Zukunft zu simulieren, wo du sagst, oh, das ist aber schön. Ja, hätte ich nicht gedacht, ich Vollidiot, ich dachte, die hätten es alle nicht gepackt, aber das sind ja die Schlaueren. Ja, also kann man mit niederkomplexen Konzepten wirklich etwas gestalten, wo wir nachher sagen können, das ist Wohlbefinden, ja. Die KI konnte es bis jetzt noch nicht, aber vielleicht war ich auch zu blöd zum Prompten, ja. Was aber interessant ist, zu was kommt sie denn? Ja, und jetzt könnte man sagen, ja, ist der Bias der KI, aber wie gesagt, das ist ja ein kleines Experiment. Die KI hat mir dann eine Resonanzzivilisation geschildert, die wir im Jahre 2100 haben. Ja, und hat mir auch beschrieben, wie die dann sein könnte. Und das fand ich interessant, weil Kulturentwicklung hängt ja auch damit zusammen, was haben wir für Referenzerfahrung gemacht im Miteinander, wo ich sagen konnte, sag mal im Kleinen, hey, das war aber jetzt ein schönes Miteinander. Ja, davon hätte ich gerne mehr, so will ich gerne mein Leben, meine Kultur gestalten. Ja, und was haben wir für gesellschaftliche Ideen, wo wir so merken, ja, das ist meine Erzählung. Also das wär's. Weil oft haben die Menschen ja so keine Lust auf Zukunft, weil sie sich nicht vorstellen können.
Ja, und ich glaube eben, dass gerade solche Bilder unendlich wichtig sind, den Scope zu öffnen. Ich glaube daran, dass wenn ein Mensch einmal einen Gedanken gedacht hat, bist du nachher nicht mehr derselbe Mensch. Und ich bin auch überzeugt davon, dass uns KI damit so weiterhelfen kann, diesen Scope wirklich zu öffnen, Zukunftsvisionen und Bilder zu generieren, die wir alleine gar nicht so hinbekommen. Und es ist völlig egal, wie unrealistisch das heute ist. Wir gestalten ja die Zukunft. Die Zukunft passiert uns ja nicht. Man mag sich einmal vorstellen, hättest du im Mittelalter jemandem gesagt, dass es irgendwann mal sowas wie Demokratie gibt, hätte diese Person zu dir auch gesagt, das ist ein völliger Schwachsinn.
Ja, genau.
Unrealistischer Schmarrn.
Es gibt die Blaublütigen und
genau.
Uns. Ne?
Ja, natürlich. Eigentlich ist es durch die ganze Geschichte so gewesen, es gab immer Menschen, die weitergedacht haben. Und das Wichtige ist immer die kritische Masse am Schluss. Dass genügend Menschen diese Gedanken aufnehmen und in eine Gewohnheitshaltung geben und sie ins Leben bringen. Und ich glaube daran, dass auch hier alles möglich ist, was wir uns vorstellen. Und je integrierter diese Gedanken sind, umso mehr kann ja auch die Vielfalt letztendlich daran teilnehmen.
Ja, was ich ja jetzt auch spannend fand, dass ich ja zu diesem Ausblick auf eine Resonanzzivilisation nicht gekommen bin, weil ich gesagt habe, hier denkt ihr mal was super Tolles aus, sondern eher aus dieser dialektischen Bewegung, beschreibt doch mal, was passiert, wenn die Populisten jetzt irgendwie überall übernehmen. Ja? Und ehrlich gesagt, die ersten 20 Jahre waren nicht schön. In der Beschreibung, ja, aber das mag ja bei anderen anders sein. Und wir sind jetzt im Jahre 2100 und ich lese jetzt mal vor, was sein könnte. Vielleicht ist das ja inspirierend. In Erinnerung an das Getrenntsein, in Hingabe an das Verbundensein. Wir, die Bewohnenden dieses Planeten, Menschen, nichtmenschliche Wesen, lernfähige Systeme und lebendige Landschaften erkennen an, dass Leben kein Besitz, sondern Beziehung ist. Dass Wahrheit nicht in Kontrolle, sondern in Verbindung liegt. Und dass Zukunft nur dann entsteht, wenn wir der Gegenwart mit Würde begegnen. Dieses Manifest ist kein Gesetz, es ist ein Versprechen. Ein Versprechen an das Leben, sich selbst nicht zu vergessen. Und nach der Präambel dachte ich schon, wow, was ist denn das für ein Text, den ihr mir da liefert? Ja? Ein Versprechen an das Leben, sich selbst nicht zu vergessen, also sich an sich selbst zu erinnern und mit dem Inneren in uns, also das, was jenseits der Ichs ist, in Verbindung zu gehen. Ich war beeindruckt. So, und jetzt folgen 7 Prinzipien als Kennzeichen für diese Resonanzzivilisation, also wo wir denken, fühlen und resonieren, als Kulturpraktiken etabliert haben. 1. Prinzip der planetaren Mitverantwortung. Kein Wesen darf auf Kosten eines anderen wachsen. Entscheidungen werden im Bewusstsein ihrer Wirkung auf mindestens 7 Generationen getroffen. Ressourcen sind keine Ware, sondern Ausdruck des lebendigen Gleichgewichts. Ihre Nutzung ist ein Pakt, nicht ein Recht.
2. Prinzip der radikalen Resonanz. Erstens, Bildung ist das Üben von Beziehung. Lernen heißt, sich berühren zu lassen. Zweitens, Wahrnehmung ist der erste Schritt von Gerechtigkeit. Drittens, Systeme dienen der Selbstentfaltung aller Beteiligten, nicht ihrer Kontrolle.
3. Prinzip der fluiden Führung. Führung geschieht durch Einladung, nicht durch Befehl. Macht ist temporär und zirkulierend, getragen durch Vertrauen, nicht durch Titel. Die besten Führungskräfte erkennt man an ihrer Fähigkeit zu gehen, wenn andere wachsen.
4. Prinzip des lebendigen Wissens. Erstens, Wissen gehört niemandem, es entsteht im Dazwischen. Zweitens, jede Stimme ist ein Datenpunkt, aber nicht jede Entscheidung ist ein Kompromiss. Drittens, Technologie unterstützt das Verstehen, nicht das Urteilen.
5. Prinzip der Erinnerungskultur. Geschichte wird als offener Organismus verstanden, nicht als Besitz der Sieger. Schmerz ist nicht privat. Kollektives Lernen braucht kollektives Erinnern. Archive sind atmende Räume. Sie bewahren nicht nur Daten, sondern Erfahrungen.
6. Prinzip der syntropischen Ökonomie. Erstens, Wert entsteht dort, wo Lebendigkeit wächst. Zweitens, Arbeit ist kein Tauschmittel, sondern eine Form der Weltgestaltung. Drittens, Gewinn wird in Gesundheit gemessen, individuell, sozial, ökologisch.
7. Prinzip der inneren Weltbürgerschaft. Jedes Wesen trägt Verantwortung für sein Bewusstsein. Innere Arbeit ist öffentliche Fürsorge. Spiritualität ist kein Dogma, sondern eine Form des Zuhörens gegenüber dem, was größer ist als wir selbst.
Schlussformel. Wir treten ein in das Jahrhundert der ko-kreativen Evolution. Nicht als Meister des Planeten, sondern als seine Schüler. Nicht in der Illusion der Kontrolle, sondern in der Demut der Teilhabe. Mögen unsere Fragen das Morgen nähren. Mögen unsere Taten dem Leben dienen. Mögen unsere Herzen weit bleiben.
Also ich war ganz angetan von dem Text und dann merkt man auch so, guck mal, das ist so einer, wo du denkst, ah, zu schön, um wahr zu sein. Und ein anderer Teil sagt, genau.
Warum nicht?
Das wäre doch mal eine angemessene Idee, um hier mit den Dingen besser klarzukommen. Und wir reden ja über das Jahr 2100, also 75 Jahre ist ja schon eine Menge Holz. Wenn man mal zurückgeht von 1950 bis heute, hat sich ja auch was getan. Und ich glaube, solche Ideen bringen uns auch weg von dem, die paar Jahre noch, mich betrifft's ja nicht und so, der Mensch ist halt so, am Ende hauen wir uns die Köpfe ein. Sondern es braucht diese Gedanken, die erstmal gedacht werden, damit sich eine Kultur entwickeln kann.
Genau, weil sie uns das Wofür geben. Und in diesem Wofür entsteht ja der Sog.
Mhm.
In die Richtung zu gehen und es vereint ja auch die Herzen und das gibt uns die Kraft. Und ohne Bild vor Augen, ja, wo soll ich mich denn auch hinbewegen?
Und jetzt hat diese Zivilisation auch noch eine andere Kulturpraxis und das fand ich auch interessant, dass man auch so gemerkt hat, ach, das war so altersgerecht, also es gibt noch mehr Texte dazu und sie haben so eine Art Jugendweihe, wo man so sagt, wenn du so in diese rationalistisch-funktionale Haltung kommst und so zum Individuum wirst, da wird dir was mitgegeben. Ja, und es wurde auch so beschrieben, wie so ein Ritual sein könnte. Und ich dachte so, krass, ja. Also gar nicht mal so, dass diese Vision sagt, nee, was früher war, ist schlecht, sondern nee, wir nehmen das, auch viele Kulturfragmente von früher, aber laden sie nochmal neu auf.
Ja, eingebettet in einen ganz anderen Kontext, in ein ganz anderes Verstehen.
Und diesen Schwur der Verbundenen, den geben wir euch Hörern jetzt noch zum Abschluss und zu unserem kleinen Ausflug in die Möglichkeiten von Kulturentwicklung. Und da sei auch nochmal gesagt, das ist natürlich nicht linear, auch wenn wir es linear erzählt haben. Also es könnte auch sein, dass es sich nochmal regrediert und gleichzeitig sind bestimmte Gedanken gedacht. Ja, und die gehen auch nicht so einfach aus der Welt. Also der Schwur der Verbundenen. Ich bin Teil des lebendigen Gewebes. Was ich denke, atmet. Was ich tue, bleibt. Was ich frage, öffnet Räume. Ich schwöre nicht Treue zu einer Flagge, sondern Fürsorge für das Leben. Ich gehöre keiner Grenze, ich gehöre der Begegnung. Keine Besitz, sondern der gemeinsamen Geschichte. Ich will nicht herrschen, sondern hüten. Nicht siegen, sondern wachsen. Nicht bewahren, sondern verwandeln. Ich verspreche, den Wandel nicht zu fürchten und mich selbst nicht zu vergessen. Mögen meine Hände sanft sein, möge meine Stimme wecken, möge mein Herz erinnern, dass ich nicht allein bin. So lebe ich, so lerne ich, so bin ich.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.